Ja, guten Morgen zusammen. Gestern war ein bisschen hektisch mit der Technik hier gewesen, aber heute soll es eigentlich klappen. Bin ja neu eingerichtet worden, von daher klappt es hoffentlich. Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein. Willi hatte mich häufig schon angesprochen, hey, willst du nicht mal bei uns predigen oder so. Und ich habe immer das immer abgelehnt. Weil ich meine, ich will nur, also es bezieht sich nur auf mich. Ich möchte nur was sagen, wenn ich was auf dem Herzen habe, wenn ich wirklich der Meinung bin, das soll ich weitergeben, das wird richtig sein. Ja, und jetzt habe ich was auf dem Herzen und das will ich gerne heute mal vortragen. Es geht um einen Begriff, der uns seit unserer Geburt begleitet und der uns bis in Ende unseres Lebens begleiten wird. Es geht nicht um Geld, es geht um Liebe. Das ist natürlich ein sehr abgedroschener Begriff in der heutigen Zeit, aber es geht hier heute nicht um diese abgedroschenen Begriffe, sondern letztlich um Gottes Liebe. Wenn wir nach einem hungrig sind, dann ist es geliebt zu werden. Ohne Liebe, ja auch ohne Hoffnung geliebt zu werden, würden wir nicht leben können und auch nicht leben wollen. Um zum Kern meiner Ausführungen zu kommen, möchte ich euch zuerst von mir aus meinem Leben berichten. Ich halte das auch für eine ganz wichtige Sache. Wir sollen Zeugen sein und ich empfinde, Zeugen kann man nur sein, wenn man was erlebt hat, beziehungsweise wenn man Zeuge von irgendwas gewesen ist. Und von daher möchte ich jetzt aus meinem Leben berichten. Von meiner eigenen Lieblosigkeit anderen gegenüber, von meinem Bewusstsein, nicht gewollt und somit nicht geliebt zu sein und von dem Geschenk Gottes, dass ich seine Liebe erfahren durfte. Meine Mutter wünschte sich, nachdem mein Bruder zur Welt kam, als zweites Kind unbedingt ein Mädchen. Aber da kam ich und weitere Kinder wollte mein Vater nicht. So zeigte sich, für meine Mutter war ich wie ein Fremder. Meine Kindheit musste ohne Kuscheln, ohne Zärtlichkeit auskommen und meine Mutter war wirklich sehr froh, als ich mit 14 Jahren das Elternhaus verließ. Meine Eltern waren nicht religiös und so war alles, was mit Kirche zusammenhing, für mich völlig fremd. Ich hatte gar keinen Bezug dazu. Es war nichts Ernstes. Der christliche Glaube erschien mir wie Folklore, eher als eine Art Unterhaltung für Anwesende aus Tradition. Dieser Satz, den habe ich mir natürlich jetzt zurechtgebaut. Damals war das wirklich wie ein Loch. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Es war mir alles irgendwo Pillepalle, wie man so sagt, ja. Aber jetzt kann ich im Rückblick sagen, es war sicherlich so, wenn man es vernünftig formulieren wollte. Ich wusste auch nicht, dass es sowas wie Glauben gibt, so wie wir ihn verstehen. Als ich 18 Jahre alt war, machte sich Gott meinen Hang zu Motorrädern zunutze. Kurzum, Gott köderte mich, er hatte mich am Haken. Die Einzelheiten meiner Bekehrung, die wirklich sehr wow, spannend auch sind, erzähle ich irgendwann mal wieder, wenn ich hier bin. Bei mir war es so, wie in Römer 10, Vers 20 beschrieben wird. Da heißt es, die mich gar nicht gesucht haben, die haben mich gefunden. Und ich habe mich denen gezeigt, die nie nach mir gefragt haben. So war das bei mir gewesen. Mir ging es so wie dem Bauern in Matthäus 13, der zufällig in seinem Acker einen Schatz fand. Der Bauer wollte nur pflügen. Und ich wollte nur etwas über Motorräder wissen. Was wir dann fanden, das hätten wir uns im Leben nicht erwartet. Gott hat sich super heftig in meinem Leben gezeigt. Ich hatte über Wochen so eine Freude, es war unerklärlich. Und ich wusste, ja, ich wusste, Gott existiert. Ich durfte damals miterleben, dass viele meiner Freunde sich ebenfalls bekehrten. Eine Erweckung unter Jugendlichen geschah, es war gewaltig gewesen. Doch mein Christenleben war wie schon, ja, eher so wie eine Achterbahn. Himmelhoch jauchzend, wie man so sagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war voller Begeisterung für Gott, für Jesus. und es folgte ein heftiger Absturz ins Tal der Gottesferne. Zeiten, in denen ich begeistert Christ war, wechselten mit Zeiten, wo ich keinen Gedanken an Gott, an Bibellesen, geschweige an Beten hatte. Bin auch in keine Gemeinde damals dann gegangen. Dass Gott existiert, das stand für mich immer fest. Das war klar, das konnte ich nicht leugnen. Doch ich habe nicht mit Gott gelebt, ich lebte mein Ding. Verletzungen, die ich in dieser Zeit der Gottesferne anderen Menschen durch mein Verhalten zufügte, dessen schäme ich mich immer noch. Diese Perioden der Gottesferne dauerten mitunter sehr lange. In so einer Phase der Tiefe, in der Gott keine Rolle in meinem Leben spielte und ich mich selbst nur lebte, da ereigneten sich bei mir im Jahr 2008 mehrere heftige Herzinfarkte mit Wiederbelebung, das volle Programm. Diese Ereignisse, die warfen mich vollkommen aus der Bahn auf den Boden. Ich war voll fertig. Meine Herzkatheterbefunde waren so erschütternd, das heißt, die Herzkranzgefäße waren so eng, dass meine Lebenszeit sehr begrenzt schien. Und aufgrund dieser Tatsache, weil ich aus dem Bereich ja bin, aus dem Medizinischen, habe ich sogar noch aus dem Krankenhaus raus mein Motorrad verkauft. Ich dachte, ich werde ja auch nie mehr wieder Motorrad fahren können. Und ich wollte die Dinge, die ich zurücklasse, so wenig wie möglich, also meine Frau damit belasten. So habe ich dann gelebt. Aber das Schlimmste für mich war die Frage, wohin werde ich gehen, wenn ich sterbe? Sowas wie Heilsgewissheit, ihr kennt sicher dieses Wort Heilsgewissheit, das hatte ich in dieser Zeit nicht. Ich musste wieder zu Gott zurück, das war mir irgendwie klar. Nach dem Krankenhausaufenthalt ging ich mit meiner Frau gleich wieder in christliche Gemeinden. Ich las wieder die Bibel, die hatte ich ja noch. Ich betete wieder, ich flehte zu Gott, aber alles für die Katz. Trotz all meiner intensiven Bemühungen, Gott reagierte nicht. Ich hatte so große Angst, sehr bald sterben zu müssen, doch Gott reagierte nicht. Nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange es war, beendete ich meine Bemühungen, um wieder zu Gott zurückzufinden. Es hat keinen Zweck, ich weiß nicht mehr, wie lange es das war. Ich beendete meine Bemühungen. Es war alles aussichtslos, dachte ich. Du hast bei Gott verschissen, du hast den Bogen überspannt, so wie du mit Gott umgesprungen bist, so wie du ihn behandelt hast, so behandelt man keinen Freund. Das war so meine Idee, die ich im Kopf hatte. Es gilt das Prinzip von Saat und Ernte, das hast du nun davon. Mein damaliges Gottesbild gründete sich auf weltliche Wertevorstellungen, die denen des alten Bundes sehr ähneln. Diese weltlichen Prinzipien hörte ich in vielen Predigten, immer wieder, als Appell, als Mahnung, als Aufforderung. Du hast Schuldvergebung bekommen, also erwartet Gott von dir eine Gegenleistung. So entwickelte sich mein Gottesbild. Natürlich war da auch Freude über Gott, über Jesus, aber die häufigen Appelle und die Aufforderungen taten ihren Teil. Lebe wie ein guter Christ, finde deine Berufung, finde deinen Platz, wo Gott dich haben will, wo du effektiv im Reich Gottes mitarbeiten kannst. Setze deine Gaben ein, lies die Bibel, bete regelmäßig, gib deinen Zehnten, versäume die Versammlung nicht. Gott schien, so verstand ich es damals, ein sehr starkes Interesse an unserem Einsatz und an unseren Leistungen zu haben. Nicht so direkt, aber der Tenor, der kam so bei mir durch. Solche Appelle hatten ihre Wirkung und sie formten mein Gottesbild. Doch nicht genug. Mein seelischer Absturz ging noch tiefer. Mein Bruder, den ich so sehr verehrte, brach plötzlich und ohne erkennbaren Grund allen Kontakt zu uns ab. Er beschimpfte mich und es war gruselig gewesen, auf das Übelste. Ich war fassungslos. Es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft für mich, demütigend, entwürdigend. Für meinen Bruder war ich der allerletzte Dreck. Das brachte er so zum Ausdruck. Er gab mir aber keine Gelegenheit, nach dem Grund zu fragen. Die Leitung war tot. Briefe an ihn kamen ungeöffnet zurück, bis heute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben viel gerätselt und spekuliert, aber es geht einfach nicht. Das aber, weil ich meinen Bruder so verehrte, hat mich vollkommen auf die Bretter gehauen. Tiefer ging es nicht mehr. 3 Jahre lang war ich permanent in psychotherapeutischer Behandlung und ich nahm regelmäßig Antidepressiva. Meine seelische Verfassung wurde so schlimm, dass ich Angst vor dem Einschlafen hatte. Ich war nicht müde genug, um ins Bett zu gehen. Hätte ich mich hingelegt, dann wäre ein Film bei mir abgelaufen, der mich vollkommen runtergezogen hätte. Das wollte ich nicht. Ich wäre nicht zum Schlafen gekommen. Die Konsequenz für mich war, die Nacht über vor dem Fernseher zu verbringen. Da waren meine Gedanken abgelenkt und abzuwarten, bis ich hundemüde war. Das war häufig erst am frühen Morgen, wenn es hell wurde. Dann bin ich ins Bett gegangen, wenn ich die nötige Bettschwere hatte, und dann klappte das. Dieser Zustand, der zermürbte mich. Dann kam das Jahr 2011. Meine Frau hatte den Wunsch, eine christliche Gemeinde zu finden und zu besuchen. Ich versprach ihr, mitzukommen. Ihr zuliebe wollte ich das machen. Allerdings hatte ich selber aufgrund meines Gottesbildes keine Hoffnung, dass sich dadurch irgendetwas ändert. Doch meine Bereitschaft, mein Okay, in eine christliche Gemeinde mitzukommen, das war im Nachhinein betrachtet wohl Gottes Anknüpfungspunkt. Und wir erlebten beide, meine Frau und ich, in diesem Jahr Gottes liebevolles Wirken. Nach und nach gingen wir gerne in diese Gottesdienste. Nach und nach wurde das Lesen der Bibel für uns interessant und spannend. Nach und nach beteten wir auch wieder, und das alles ohne Druck. All das entsprach einem tiefen Wunsch in uns. Wir wollten diesen, unseren Gott, näher und besser kennenlernen. Nach und nach erlebten wir, wie sich unser Bild von Gott veränderte, denn unser Gottesbild stimmte absolut nicht. Gott trug uns dieses gottlose Leben nicht nach. Und er befreite uns von diesem falschen Gottesbild. Wir durften nach und nach feststellen, dass Gott ganz anders ist. Ich lernte den liebenden Vater kennen und ich verstand, was echte Gnade und was wahre Liebe ist. Ein Satz, den Jesus am Kreuz sagte, wurde uns wichtiger und immer wichtiger. Er wurde unser Leitsatz. Es ist vollbracht. Paulus beschreibt, besonders im Galaterbrief, dass Jesus Sterben für unsere Sünden allumfassend ist. Es ist vollbracht. Wir brauchen nichts mehr dazu tun. Wir brauchen nichts durch unsere Bemühungen an Gottes Erlösungswerk ergänzen. Gott erwartet nichts von uns. Wir müssen uns bei Gott durch nichts erkenntlich zeigen oder Gott gar gnädig stimmen. Das ist er. Es ist ein Geschenk an uns. Es ist kein Deal und vor allem kein Arbeitsvertrag. Dass er diesen Heilsplan mit und durch Jesus für uns umsetzte, zeigt uns, wie gnädig und voller Liebe Gott ist. Jesu Opfer für uns ist vollkommen und es ist ein Geschenk. Und bei einem Geschenk, das man aus Liebe bekommt, wird keine Gegenleistung oder erwartet oder eingefordert. Dazu finden sich im Neuen Testament unzählige Beispiele und Aussagen, die diese Tatsache unterstreichen. Paulus legt sich ungeheuer ins Zeug in seinen Briefen, um uns diese Wahrheit, diese Tatsache klarzumachen, damit wir nicht wieder in Praktiken des alten Bundes verfallen. Wer durch Werke bei Gott gerecht werden möchte, wer meint, als Gegenleistung etwas zu tun, um sich bei Gott einzuschmeicheln, wie auch immer, oder ihn zu beeindrucken, der gehört bei so einer Sichtweise zum alten Bund. Der hat Jesu Opfer für uns, den neuen Bund, nicht verstanden. Dieser neue Bund ist durch Gnade und Liebe gekennzeichnet. Lass mich etwas verdeutlichen. In der Bibel lesen wir, dass Gott über seine Beziehung zu Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So was können heute auch Väter sagen, die ihr Kind vernarrt sind und die es so lieben. Um nun zu begreifen, was es Gott gekostet haben muss, seinen geliebten Sohn in unsere Hände, in die Hände seiner Mörder zu geben, dazu möchte ich kurz einen Sachverhalt darstellen, der schon etwas gruselig ist. Geheimdienste und Verbrecher bedienen sich einer Foltermethode, die zu hundertprozentigem Erfolg führt. Da sagt der Betroffene alles, was man hören möchte. Er gibt alle Geheimnisse preis. Allerdings führt diese Methode nur bei bestimmten Personen zum Erfolg. Und zwar nur bei Personen, die Eltern sind und die ihre Kinder lieben. Wenn man die Kinder vor den Augen der Eltern quält, dann brechen die Eltern zusammen. Das zerreißt Vätern und Müttern das Herz. Unter dieser Last brechen sie alle ein. Das ist unerträglich. Es sind keine körperlichen, sondern es sind seelische Schmerzen, die durch die Liebe zu ihren Kindern ausgelöst werden und die so eine große Wirkung haben. Gottes Sohn wurde gefoltert, er wurde mit Knüppeln geschlagen, er wurde ausgepeitscht. Er wurde gegeißelt, er wurde erniedrigt, angespuckt. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Markus Egger, den viele hier kennen, hat in einem Lied das geschrien. Er wurde gemartert. Im Jesaja im Kapitel 52 steht, viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Die römischen Soldaten verstanden ihr Handwerk. Die waren grausame Profis im Foltern. Davon können wir ausgehen. Das alles sah er, das erlebte Gott mit, denn es war sein geliebter Sohn, dem sie das antaten. Durch diese Darstellung soll niemand in Scham versinken, sondern diese Darstellung soll uns klar machen, was Gottes Liebe bedeutet, was sie ausmacht. Gott musste diese grausame Folter ertragen, um uns zu befreien, weil er uns liebt. Wie groß muss seine Liebe sein? Er wusste Bescheid, was diesen Sohn betraf. Nach menschlichen Ermessen hätte der Vater anders handeln können und wir würden ihm zustimmen. Aber nein, es passierte das, was uns ein Beispiel, ja eine Darstellung von Gottes Liebe sein soll. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen mich geliebt. Und da stand ich nun wie der verlorene Sohn, ein Mensch, den Gott vor langer Zeit errettet hat, der die Sohnschaft hatte, der aber dennoch über lange Zeiträume immer wieder so lebte, dass einem schlecht werden konnte. Ich schäme mich sehr für vieles, was ich anderen in der Zeit angetan habe. Und mir zeigte Gott 2011, was und wie seine Liebe zu verstehen ist, was sie bedeutet. Gott hat seine Sehnsucht, die er nach mir, nach Gemeinschaft mit mir, mit den Menschen hat, durch Jesus Tod für uns begreiflich gemacht. Gott wünscht sich eine Beziehung mit uns. Er möchte unser Freund sein. Und es ist, wie man heute sagt, eine Win-Win-Situation. Gott möchte unser Freund sein. Er hat Sehnsucht nach seinen Geschöpfen. Und mir tut diese Beziehung mit Gott so gut. Sie erfüllt mein Leben. Und Gott kann dadurch seine Herrschaft demonstrieren und andere Menschen erreichen. So wird es eine Win-Win-Win-Situation. Alle profitieren von Gottes Liebe. Es ist so ein großes Geschenk, was Gott uns macht, und ich kann es mit meinem begrenzten Verstand nur in Ansätzen verstehen. Aus Gottes Liebe zu mir wuchs meine Liebe zu Gott. Ich werde befähigt, das zu tun, was ihn ehrt, aber nicht, weil Gott etwas von mir verlangt, sondern weil ich Gott lieb habe. Man kann es vergleichen mit einem Blumenstrauß, den ich meiner Frau mitbringe. Nicht, weil sie es von mir erwartet oder gar von mir einfordert, sondern ich bringe ihn mit, weil ich sie lieb habe und ihr einfach eine Freude machen will. Gott möchte teilhaben an unserem Leben. Wir kommen nur auf die blöde Idee, dass Gott eine Leistung von uns erwartet. Wenn ich mit meinem Leben mal wieder auf die Schnauze falle, kann ich vertrauensvoll zum Papa kommen und sagen, tut mir leid, ich habe es verbockt. Jesus hat auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot geantwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das wichtigste Gebot. Das Wunderbare daran ist, Gott schenkt uns sogar diese Liebe zu ihm. In der Offenbarung 2 sagt Jesus, ging an die Gemeinde in Ephesus, dass es so wichtig ist, zur ersten Liebe zurückzukehren, zur ersten Liebe, die wir zu Gott hatten. Okay, aber wie war das denn damals mit mir, mit meiner ersten Liebe? Als ich Gott kennenlernte, war ich völlig aus dem Häuschen, das habe ich schon gesagt. Aber ich kannte Gott überhaupt nicht. Die erste Liebe, die ich damals bei meiner Bekehrung hatte, die hat Gott mir geschenkt. Ich brauchte nicht mal darum zu bitten. Gottes Liebe ist zu erleben. Es passiert automatisch, wenn wir uns nur bemühen, den Wunsch haben, in Gottes Nähe zu kommen und zu bleiben. Wie an einem warmen Ofen, wenn es kalt ist. Nach meiner Erfahrung werden uns dann die Dinge, die wichtig sind, zufallen, wenn wir in einer Liebesbeziehung zu Gott leben. Der christliche Glaube ist ein Beziehungsglaube. Die Ehe ist ein gutes Beispiel dafür, für Beziehung. Ein Trauschein sagt rechtlich und gesellschaftlich etwas über den Stand zweier Personen aus. Er sagt aber nichts über ihre Beziehung aus, die sie zueinander haben. Auch wenn schon lange nicht mehr freundlich oder herzlich miteinander gesprochen wurde, auch wenn schon ewig keine Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden, auch wenn man sich eigentlich schon lange gleichgültig geworden ist, sich sogar aus dem Weg geht, jeder dieser Eheleute kann zu jeder Zeit sagen, ich bin verheiratet. Denn laut Trauschein ist man verheiratet. Aber sind die beiden glücklich in diesem Zustand, in dem sie leben? Oder wünschen sie sich doch ihre erste Liebe zueinander zurück, die sicher mal da war? Gott möchte unser Freund sein, auch um unseretwillen. Bei Jesus Tod zerriss im Tempel der Vorhang, um uns klarzumachen, dass wir nun Zugang zum Allerheiligsten haben, zu Gott selber. Christsein heißt, Vertrauen zum Vater zu haben, seine Nähe zu suchen und in seiner Nähe bleiben zu wollen. Lasst uns diesen Zugang, diese Möglichkeit nutzen, zu unserem aller Vorteil. Johannes 21, Vers 15, da spricht Jesus Petrus an und sagt, Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mit dieser Frage bringt Jesus es auf den Punkt und das gleich dreimal. Und nur wenn diese Liebesbeziehung vorhanden ist, schließt sich ein Auftrag an. Weide meine Lämmer, meine Schafe, meine Herde. Kümmere dich um sie, sieh zu, dass sie wachsen, dass es ihnen gut geht. Führe sie zu guter Nahrung, zu gutem Wasser. Nur wenn Gottes Liebe im Spiel ist, bin ich befähigt, überhaupt einer Aufgabe nachzukommen. Paulus verdeutlicht es uns, indem er zeigt, dass die Liebe als Basis unser Handeln veredelt. In 1. Korinther 13. Wir können zusammengefasst alles machen, heißt es da, sei es noch so fromm, sozial, edel. Ohne die Liebe ist es umsonst. Es ist nichts wert. Und diese Liebe, um die es da geht, ist ausgegossen in unsere Herzen. Sie wird nach meinen Erfahrungen mit Gott in einer engen Beziehung zum Vater immer intensiver. nicht mehr, wir müssen etwas machen, sondern Gottes Liebe sorgt dafür, sein Geist in uns. Sie veredelt unser Tun, weil sich dadurch auch unsere Beweggründe verändern. Nicht aus Angst, sondern weil ich meinen Papa im Himmel liebe, werde ich tätig. Ich arbeite in der Gemeinde mit, so wie früher, nun aber vielleicht nicht, um vor Gott zu genügen, sondern aus Liebe zu ihm. Ich bin nur ihm gegenüber verantwortlich. Das befreit von Stress, von Leistungsdruck. Ich bemühe mich lediglich, in Gottes Nähe zu bleiben. Das ist mein einziges geistliches Ziel, was ich habe. So kann Gott dadurch wirken, wenn er will. Auch das ist beruhigend und entspannend. Ich habe keinen geistlichen Leistungsdruck mehr. Zusammenfassend kann ich sagen, erst als ich am Abgrund stand, wurde mein Zustand bewusst, als ich den Tod vor Augen hatte. Und sogar da war meine Haltung egoistisch. Ich dachte an meine Bemühungen, in meinen Bemühungen, so christlich sie sich auch darstellten, doch nur an mich, an meine Angst vor dem Sterben. Heute weiß ich, was Gott wollte, indem er abwartete. Keine kurze Therapie meiner Symptome, sondern Heilung von Grund auf. Diese Heilung bezog sich auf meine Herzenshaltung zum Vater. Damit ich Gottes Liebe richtig erfahre und diesen liebenden Gott kennenlerne. Gott möchte eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu uns. Amen.